SWR 2 Tandem.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Viktoria Merkulova. Das neue Jahr 2021 hat begonnen und Corona ist immer noch da. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich anfangs wirklich überfordert war. Was ist das für ein Virus? Wie muss ich mich da jetzt verhalten? Vielleicht ging es Ihnen ja genauso. Und genau in diesen Momenten freue ich mich schon auch über Menschen, die einen irgendwie aufmuntern in solchen Situationen. Es geht natürlich am besten immer mit Humor und ich glaube, Bastian Bielendorfer könnte so ein Mensch sein. Zumindest ist er Comedian, hat ein Corona-Tagebuch geschrieben und heute mein Gast ist aus Köln zugeschaltet. Ich bin in Baden-Baden und ich sage Hallo Bastian.
Hallo Viktoria, Tag.
Bist du diese eine Person, die andere zum Lachen bringt?
Diese eine Person ist vielleicht ein bisschen hochgesteckt, aber an sich ist es mein Job. Ja, normalerweise, wenn kein Corona wäre, würde ich jetzt durch die Gegend tingeln, wie so ein Ein-Mann-Wanderzirkus und Leute unterhalten. Das ist beendet, aber wird halt in Buchform. Das okay. Ist auch nicht so schlimm.
Du sagst deinen Job, aber im privaten Bereich?
Ach so, ob ich so der Spaßvogel bin, der auf Partys, wenn es die noch gäbe, im Mittelpunkt steht und seine großen Fips-Asmus-Witzebücher vorliest? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist so ein bisschen wie Models, die von sich sagen, sie sind besonders schön. Wenn ich jetzt von mir sage, ich bin besonders lustig. Vielleicht habe ich ein kleines Gespür für Humor. Vielleicht, hoffentlich. Sonst wäre der Job ja auch irgendwie ziemlich grausam für mich.
Sehr bescheiden. Du bist ja sehr, sehr viel unterwegs, aber brauchst du auch Menschen da zum Beispiel um dich herum, die Humor haben?
Auf jeden Fall. Das ist deutlich angenehmer. Das ganze Leben ist deutlich angenehmer zu ertragen, wenn man Humor hat. Und ich habe ehrlich gesagt über die letzten Jahre, auch schon vor Corona, gemerkt, dass man doch alles im Leben irgendwie so drehen kann, dass es eine humorvolle Seite bekommt. Ich bin ein ziemlich fettes, unansehnliches Kind gewesen. Ich habe mich mal den Pommesbomber aus Gelsenkirchen genannt. Das stimmte auch.
Pommesbomber.
Der Pommesbomber, ja. Also ein Mensch gewordenes, frikantes Gesicht. Ich hatte keine leichte Kindheit und ich habe mir relativ schnell eine relativ große Fresse drauf geschafft und habe gemerkt, dass Humor zwar, sagen wir mal, Optik nicht überwiegen kann, aber zumindest ausgleichen.
Es gibt ja unterschiedliche Arten von Humor. Was magst du zum Beispiel überhaupt gar nicht?
Ich mag erniedrigenden Humor nicht wirklich. Also das gibt's ja auch. Es gibt ja Comedians, die einen Großteil ihrer Karriere darauf aufbauen, andere zu erniedrigen oder zu beleidigen. Das kann jeder halten, wie er möchte. Ich finde das nicht wirklich sehr geschickt. Also ich glaube, dass die größten Humoristen, die wir in Deutschland hatten, eigentlich immer sich selber ins Licht gestellt haben und sich über sich selber lustig gemacht haben. Wenn man jetzt in die alte Mottenkiste greift, zum Beispiel Loriot, der einfach unangreifbar groß ist, der hat einen ganz feinen Sinn für Humor gehabt und auch, sagen wir mal, sich über das Bürgertum lustig gemacht, über ganz viele Institutionen lustig gemacht, aber es trotzdem immer mit dem Augenzwinkern auch in seine eigene Richtung und Herkunft. Und das Gleiche versuche ich vielleicht auch wenn ich mich mit Loriot nie vergleichen würde. Aber ich finde es immer gut, wenn man sich zuerst selbst an Anfang des Gags stellt, bevor man auf andere drauf drischt.
Ja, und jetzt war ja anfangs zum Beispiel im Jahr 2020, als die Corona-Pandemie begonnen hat, die Frage, wie viel Humor verträgt jetzt diese Pandemie? Denn am Anfang wusste man auch schon, dass Menschen daran sterben. Was denkst du, wie viel Humor verträgt Corona?
Es ist wie diese alte Auseinandersetzung, darf man sich über den Tod oder über Behinderungen lustig machen? Es ist immer dann lustig, wenn die Menschen, die betroffen sind, noch drüber lachen können. Ich weiß nicht, ob das der erste Impuls sein sollte, dass man sich über Corona lustig macht, weil, wie du eben schon sagtest, es ist ja nicht nur, dass Menschen daran sterben, sondern es ist ein weltumspannendes Ereignis, von dem wir alle betroffen sind. Also es gibt ja nichts, was nicht davon erlahmt worden ist. Auf der anderen Seite ist da so viel komisches Potenzial drin, in diesen ganzen Dingen, die wir erleben, in diesen Hamstereien von Toilettenpapier, wo sich Rentner im Supermarkt, wie die Irren auf die Rollen draufwerfen, als wenn das Einzige, was uns Menschen ausmacht, der Besitz von Toilettenpapier wäre, dass auf einmal Backhefe ausverkauft ist, weil wir ja alle die letzten 30 Jahre nicht ein einziges Brot gebacken haben, aber in der Corona-Krise auf einmal glauben, wir müssten jetzt ein Oberländer Hellbrot backen. Da ist schon sehr viel Komisches dabei. Auf der anderen Seite darf man auch den Respekt nicht davor verlieren, dass das nun mal eine ernstzunehmende Krise ist. Und als das alles begann, wovon du jetzt sprachst, Anfang 2020, hat, glaube ich, wirklich niemand, auch nur annähernd damit gerechnet, welche Auswirkungen das haben würde. Ich weiß noch, dass ich mich in meinem Podcast sehr, naja, zumindest augenzwinkernd darüber geäußert habe, dass ich der festen Überzeugung bin, dass das wie die Vogelgrippe oder die Schweinepest oder sonst was relativ ereignislos an uns vorbeiziehen würde. Und da kann man ja wohl mal ganz klar resümieren, ich lag daneben.
Bastian, du hast in deinem Buch Die große Pause sehr eindrucksvoll beschrieben, wie dein Alltag im Corona-Jahr 2020 so war. Und ich hatte tatsächlich beim Lesen die ganze Zeit diese Momente, stimmt. So war es, ja, genau. Welchen Moment daraus wirst du aus dem Jahr 2020 wirklich nie vergessen?
Oh, schwierig zu sagen. Da sind einige dabei. Ich würde sagen, womit das Buch beginnt, das war schon sehr eindrücklich. Ich war als Comedian bei Dieter Nuhr eingeladen, 12. März, weiß ich noch, und fuhr mit dem Zug zu Nuhr im Ersten nach Berlin. Und im Zug war es schon eine ganz seltsame Stimmung, weil seit ein paar Tagen war dieses Wort Corona omnipräsent. Man hat es aber noch so, naja, lächelnd abgetan. Und dann fingen Leute auf einmal an, den Tisch vor mir zu desinfizieren in der Bahn und so. Und das war eine ganz, also einfach jeder, der mal Deutsche Bahn gefahren ist, weiß, das ist gar keine schlechte Idee, den Tisch da zu desinfizieren. Aber in dem Moment war es trotzdem seltsam, weil auf einmal so eine ganz unterschwellige Angst bei allen herrschte. Und dann war ich in der Show und es war sehr nett, war alles gut. Das ist eine Show, die eine sehr hohe Zuschauerquote hat und die nun mal über Jahre ausverkauft ist. Also wenn man da Tickets für haben möchte, dann muss man sehr, sehr lange warten als Zuschauer im Publikum. Und an dem Abend kam nur die Hälfte des Publikums. Also die mussten die Stühle wieder abbauen und das war sehr, sehr seltsam. Das werde ich auf jeden Fall nie vergessen, weil wir uns auf der Bühne, ich habe auch ein paar Worte zu Corona gesagt, Dieter hat ein paar Worte zu Corona gesagt, sogar ein bisschen mehr als ich. Und es war trotzdem hinter den Kulissen zwischen den Komikern und Kabarettisten, aber auch genauso im Publikum eine ganz seltsame Spannung zu spüren. Und am nächsten Morgen, ich hätte eigentlich noch 2 Tage in Berlin bleiben müssen, hätte ich 2 Tage später eine Veranstaltung in Berlin in Wühlmäusen gehabt oder hätte 2 Abende hintereinander da mit meinem Programm gespielt. Und am nächsten Morgen war Berlin auf einmal leergeräumt. Also an diesem Abend wurde noch beschlossen oder einen Tag später, dass die Geschäfte schließen müssen, dass die Restaurants schließen müssen. Ich war mit einem Freund noch was trinken, nachts aus einer Bar rausgeschickt, weil die dann schlossen. Mhm. Und am nächsten Morgen machte nichts mehr auf. Und ich stand völlig alleine am Alexanderplatz und völlig alleine am Berliner Hauptbahnhof.
Geisterstadt.
In einer 3-Millionen-Stadt. Und das war eine ganz surreale, ganz seltsame Stimmung, die ich so in der Art und Weise nie vergessen werde. Besonders, weil ich auch morgens im Hotel der einzige Gast war. Alle anderen Gäste waren abends noch abgereist aufgrund dieses plötzlich einsetzenden Lockdowns. Und ich stand morgens in einem 5-Sterne-Hotel, sehr nettes Hotel. Und der Mann, der da sonst die Eierspeisen zubereitete, grinste mich nur an und war total nervös, weil ich der einzige Gast war, dem überhaupt ein Rührei machen konnte. Und er hat mir, glaube ich, 12 Rühreier an dem Morgen gemacht. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr unangenehme Situation.
Seitdem hast du eine Ei-Unverträglichkeit entwickelt.
Ei-Unverträglichkeit, Corona-Unverträglichkeit, aber es ist auf jeden Fall eine Erinnerung, die sich so eingebrannt hat, weil du dir wirklich in dem Moment, ich weiß noch, mir vorkam sehr filmisch, ne? Also wie ein Zombie-Apokalypse-Film oder sowas, wo man so denkt, das passiert doch einfach gerade nicht wirklich.
Und du schreibst ja auch in diesem Buch, dass du dieses Buch gestartet hast, damit du den Bezug zur Realität nicht verlierst.
Ja, also das klingt jetzt so, als wäre ich in den Wahnsinn abgeglitten. So schlimm war es nicht. Aber es war mir relativ früh klar, dass da Dinge bei sind, die in meiner Lebenszeit noch nie passiert sind und wahrscheinlich auch in der Lebenszeit aller Menschen um mich herum in dieser Art und Weise noch nicht passiert.
Ne?
Diese Ungewissheit, dieses omnipräsente Thema. Ja, ich bin zum Beispiel alt genug, um den 11. September miterlebt zu haben. Da war ich 17. Und das war das einzige Mal, an das ich mich erinnere, wo wenige Tage lang nichts anderes mehr in den Medien war als der 11. September. Das flaute ja dann aber irgendwann auch wieder ab, weil das natürlich für die Amerikaner noch einen höheren Stellenwert hatte als für uns. Bei Corona war es ja anders. Das schwoll ja wie so ein Crescendo an und wurde immer lauter und immer lauter, bis es dann omnipräsent überall war. Und ich meine, wir haben jetzt Januar 2021 und es bestimmt unser Leben immer noch.
Ja, und ich wollte gerade sagen, immer noch. Es ist jetzt ein Lockdown und das ist unsere Realität. Hast du vielleicht diese Realität jetzt wieder gefunden oder bist du wieder quasi bei Sinn, würde ich mal sagen, weil du am Anfang gesagt hast, das ist für dich alles so unwirklich war?
Ich glaube, ich habe die gleichen Phasen durchgemacht wie jeder andere, der diese ganze Krise durchgemacht hat, aber natürlich in unterschiedlicher Amplitude. Auf der einen Seite habe ich dieses beklemmende Gefühl erlebt, dass auf einmal der ganze, also mein Job zum Beispiel als Bühnenentertainer ist beendet seit 8-9 Monaten. Es gibt es nicht mehr. Es gab keine Shows mehr. Es gab keine Möglichkeit aufzutreten, was auch richtig so ist. Plus, dass ich auch diese, wie soll man sagen, Gefühlskapriol, die jeder von uns vielleicht erlebt hat, auch durchgemacht habe. Es gibt Tage, wo sich das sogar mal ganz gut angefühlt hat, morgens liegen zu bleiben und zu denken, wow, die Welt ist auf einmal so eingefroren. Ne? Also das Telefon schellt viel weniger, man hat viel weniger Aufgaben, man hat vielleicht mal Zeit, die Bude aufzuräumen, trotzdem sieht sie aus wie ein Pavianfelsen, das ist ärgerlich. Aber dann gibt es halt auch Tage, wo es draußen dunkel ist und man so denkt, wow, das ist schon eine sehr bedrückende und teilweise aussichtslose Situation, weil ich glaube, wir alle haben nicht damit gerechnet, dass wir jetzt, klar, es gab natürlich immer die Sprache von einer zweiten Welle, aber ich glaube, niemand hat so richtig damit gerechnet, dass das Ende dieses Jahres und der Anfang des neuen Jahres noch schlimmer werden würde als der Beginn dieser ganzen Pandemie.
Ja, und ich möchte jetzt nochmal kurz darauf zurückkommen, auf dein Buch, also wie du das gestartet hast. Wie hast du denn überhaupt begonnen, dir diese ganzen Eindrücke aus dieser unwirklichen neuen Welt aufzuschreiben? Waren es nur Notizen erstmal auf Post-its oder hast du dir ein Smartphone da irgendwas reingeschrieben? Wie war das? Wie war der Anfang des Buches?
Ich spreche mir manchmal Notizen ins Smartphone, also so kurze Voice Messages, wenn ich irgendwas wirklich behalten möchte. Aber grundsätzlich habe ich mich einfach an bestimmten Tagen hingesetzt und habe festgehalten, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Es ist ja in Tagebuchform geschrieben und beginnt halt bei diesem Auftritt bei Dieter Nuhr und verläuft dann über die nächsten Monate, was so alles passiert ist, bis dann das erste Mal die Pandemie so ein bisschen abfällt Richtung Juni, Juli. Und da war einfach so viel bei, wo ich das Gefühl hatte, ich muss es festhalten. Also natürlich das, was jeder von uns kennt, beispielsweise die Hefeunruhen, das Toilettenpapier horten, die seltsame Situation, wenn Leute sich an der Supermarktkasse um eine Packung Spaghetti prügeln. Ja. Sachen, die ich wirklich in Köln erlebt habe, wo du so denkst, erstaunlich, wie schnell die Menschheit dann doch auf so eine Art prähistorisches Niveau zurückfällt. Also das war ja eine der interessantesten Entwicklungen an Corona insgesamt, dass man gemerkt hat, genau zwei Seiten unserer Persönlichkeit als Menschen werden dort gespiegelt. Entweder unser Narzissmus und unser Egoismus, anderen was zu neiden, wegzunehmen, selber im Vorteil zu sein. Und auf der anderen Seite auch die Solidarität. Ich habe ganz viel Solidarität erlebt. Jetzt mir gegenüber weniger, weil ich eine öffentliche Person bin und mir geht's okay. Aber in meinem Haus lebt eine ältere Dame, da habe ich am Anfang der Pandemie geschellt. Und die sagte, ich wäre schon der Vierte, der heute fragen würde, ob er ihr helfen kann. Das würde ihr gut gehen, sie lebt noch. Mhm. Aber das Gefühl von Solidarität war eine der einprägsamsten Sachen.
Und deine Schwiegermutter hat ja auch bei dir und deiner Frau gelebt.
Ja. Sie wollte eigentlich nur ein Wochenende zu Besuch sein, als ich bei Dieter Nuhr war. Dann brach die Pandemie aus und da sie 70 Jahre alt ist, haben wir dann gesagt, hör mal, wie könnte ich jetzt nicht wieder alleine zurückschicken? Bleib doch erstmal hier. Und damit war sie einverstanden und dann haben wir, glaube ich, die ersten 4 oder 6 Wochen der Pandemie gemeinsam hier in unserer Wohnung gelebt. Was auf der einen Seite schön war, weil meine Schwiegermutter ist eine harmlose, sehr liebenswerte Person. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann schon Untiefen, die zwischen einem 36-jährigen Chaoten wie mir und einer 70-jährigen, sehr putzbegeisterten älteren Dame so sagen möchte, nicht ganz ausgleichbar sind. Und meine Schwiegermutter hat wirklich morgens schon angefangen, die Wohnung zu putzen, während ich mich irgendwie in meinen Chewbacca-Pantoffeln aus dem Bett quälte.
Stichwort, tu so, als wäre ich nicht da.
Ja, das klingt immer so absurd, aber das macht sie mittlerweile sogar ironisch wirklich. Sie läuft, also damals am Anfang der Pandemie, als sie in unserer Wohnung war, bin ich morgens aufgestanden, habe mir irgendwie einen Kaffee geholt und sie lief im Nachthemdchen neben mir her oder war gerade am Putzen und riss immer die Arme so hoch und sagt, tu so, als wäre ich nicht da. Und ich dachte so immer, du bist doch kein Tarnkappenbomber, ne? Also ich kann dich doch sehen, nur weil du die Arme hochreißt, bist du nicht unsichtbar geworden. Das hat sie dann eine Zeit lang wirklich 20 Mal am Tag gemacht, wo ich dann mittelschwer wahnsinnig geworden bin. Also das sind die lustigen Parts des Buches, glaube ich, die auch sehr unterhaltsam geworden sind, weil jeder, der mal mit Eltern, Schwiegereltern oder sonst was längere Zeit verbracht hat, da treffen einfach sehr unterschiedliche Glaubenskonstrukte in Bezug aufs Leben aufeinander. Ich weiß noch, wie wir in einer Situation waren, wo einfach schon die Grundnahrungsmittel in unserer Wohnung knapp wurden und meine Schwiegermutter einfach ganz fleißig alles weggeworfen hat, was auch nur einen Tag übergelaufen war. Selbst Sachen wie Salz, Jodsalz wurde entsorgt, weil es 3 Wochen drüber war und denkst du, das liegt 70 Millionen Jahre irgendwo im Boden und ist völlig in Ordnung. Dann graben wir es aus, packen es bei Aldi in eine Tüte und zack, ist es abgelaufen. Da war schon relativ viel, nennen wir es mal Konfliktpotenzial, aber wir mögen uns immer noch. Sehr.
Und es tut jetzt auch gerade ganz gut, finde ich, nochmal all das, was letztes Jahr passiert ist, irgendwie zu verarbeiten. Das unter anderem mache ich heute mit Bastian Bielendorfer. Er ist Comedian, Autor, hat das Buch Die große Pause über die ersten 6 Monate nach Beginn der Corona-Pandemie geschrieben. Und dieses Buch ist aber ein bisschen mehr als Pandemie. Du schreibst ganz überraschend am Ende über deine Mutter. Ja, sie ist 2018 an Lungenkrebs gestorben. Also war das von Anfang an geplant, dass du das so schreibst?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin nun mal Bühnenkomiker und das ist kein Feld, wo, sagen wir mal, private Schicksalsschläge so stattfinden. Und ist nicht der richtige Ort dafür. Also ich habe mich immer gefragt, meine Mutter ist gestorben, während ich nun mal auf Tour war und ich bin jeden Morgen zu ihr gefahren ins Hospiz und jeden Abend auf die Bühne und das war ein Spagat, der mein Leben für ein paar Monate sehr, sehr, sehr schwer gemacht hat oder sogar für 1,5 Jahre. Und als sie dann verstorben war, habe ich mich immer gefragt, wie soll ich das irgendwann mal in irgendeiner Weise klarstellen, akzentuieren, wie soll ich das unterbringen in meiner, in Anführungszeichen, Kunst, in meinem Job. Weil ich nun mal bekannt geworden bin darüber, dass ich über meine Familie, meine Lehrerfamilie gesprochen habe, über meine Eltern, die beide Lehrer an meinen Schulen waren und meine Mutter dort als zwar natürlich teilweise karikierte, aber schon als lebende Person vorkam. Und die Geschichten über meine Eltern sind so erfolgreich geworden, dass meine Eltern sowas wie einen eigenen Fanclub bekommen haben.
Ja, du hast mehrere Bücher geschrieben.
Genau, ich habe mehrere Bücher über sie geschrieben. Das erste hieß Lehrerkind und erzählt halt von uns zu Hause. Und meine Eltern gab es und gibt es ja. Und als meine Mutter dann verstarb und ich immer noch Pakete für sie bekam, weil in den Büchern beschrieben ist, was sie mochte oder lustig fand und so, habe ich immer noch zu ihrem Geburtstag, der auch irgendwo mal erwähnt ist, immer noch Pakete für sie bekommen. Ich habe mich immer gefragt, wie gehe ich mal damit um? Und ich habe immer nach dem Weg gesucht, zu sagen, hat man, meine Mama lebt nicht mehr. Damit ihr es wisst, und damit ist das Kapitel dann auch geschlossen. Und ich habe das ans Ende dieses Buches gesetzt, weil das Buch sich bei all seinen lustigen Seiten immer wieder ja auch um das Thema Kontrollverlust dreht, nämlich der Verlust unserer Freiheit, der Verlust unserer Kontrolle über unser Leben durch Corona, unserer Reisefreiheit, unserer Entscheidungsfreiheit in manchen Dingen. Und ich habe es ganz ans Ende des Buches gesetzt, weil das mein ganz persönlicher Verlust war. Ja, also dieses Verlieren meiner Mutter war ein ganz persönlicher Moment, den ich irgendwie verarbeiten wollte und der irgendwie als Endpunkt, weil er relativ hoffnungsvoll, glaube ich, geschrieben ist, an dieses Buch sehr gut passt.
Ja, und Corona war ja so eine Zeit oder zumindest zu Anfang, wo man erstmal diese Ruhe gefunden hat, um über alles nachzudenken und vielleicht zu verarbeiten. War das auch diese Zeit, in der du endlich auch den Tod deiner Mutter, ich sag mal, verarbeiten konntest oder realisieren konntest?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, sowas verarbeitet man nie so richtig. Der Verlust eines Elternteils oder beider Elternteile ist immer, der gehört, so doof es ja klingt, im Leben nun mal dazu. Das ist die natürliche Abfolge, wie Dinge passieren. Man verliert seine Großeltern und irgendwann verliert man auch seine Eltern. Ich war jetzt relativ jung, als das passiert ist. Und ich stand nun mal im Scheinwerferlicht darüber, dass ich meine Eltern mit mir in diesen Unterhaltungskosmos reingezogen habe. Zwar nicht als Person, es gab keine Bilder von ihnen oder sowas, keine Homestory, sowas würde ich nie tun. Aber es gab nun mal die Geschichten von uns zu Hause. Und auch wenn die teilweise überspitzt waren, waren die grundsätzlich wahr. Und ich konnte, das stimmt schon, durch meinen Job, nur mal, ich bin ungefähr 100 Tage im Jahr auf der Bühne gewesen und habe ungefähr 120 Tage im Jahr in Hotels verbracht. Dementsprechend hatte ich nie wirklich die Ruhe, auf diese Zeit zurückzublicken. Mhm. Das hat mir in der Zeit, als meine Mutter schwer krank war und dann gestorben ist, geholfen, weil dieses Nicht-Anhalten und dieses Nicht-in-diesem-Moment-Festhängen in dieser Dunkelheit, die nun mal zu der Zeit nun mal Thema war, und omnipräsent war, das tat mir, glaube ich, ganz gut, einfach weiter eine Aufgabe zu haben. Und ich konnte das auch erstaunlich gut trennen. Also mein Vater ist zu meinen Veranstaltungen gekommen, wenn ich in Nähe des Ruhrgebiets aufgetreten bin, und hat immer gesagt, wie machst du das nur? Ne? Also wie schaffst du es, vor 1.000, 2.000 Menschen irgendwie aufzutreten und die zum Lachen zu bringen, obwohl du gerade noch bei deiner sterbenden Mama warst? Und ich konnte ihm das auch nicht wirklich erklären. Mhm. Es sind offensichtlich unterschiedliche Teile meines Gehirns, die ganz unterschiedlich funktionieren. Aber wenn ich gespürt hätte, dass ich es nicht kann, hätte ich es nicht getan. Ja. Und wenn ich gespürt hätte, dass dieses Kapitel im Buch ein Fremdkörper ist oder ein seltsames Anhängsel oder so, dann hätte ich es auch rausgestrichen. Ich habe es ganz am Ende des Buches geschrieben, und was mich wahnsinnig freut, das Buch ist ja jetzt schon seit 2 Monaten auf dem Markt und wurde ziemlich gut verkauft, dass mir sehr viele Menschen wirklich sehr, sehr, sehr liebevolle E-Mails und Briefe und so geschrieben haben, weil nun mal das eine Situation ist, in der sich viele wiederfinden können, dass sie funktionieren müssen, obwohl ihr Leben gerade nicht funktioniert, weil sie zum Beispiel jemanden pflegen müssen.
Ja, lass uns doch noch mal ganz kurz zurückschauen auf das erste halbe Jahr nach Corona-Beginn. Das ist ja das, was du wirklich sehr detailliert beschreibst. Und Ende Juni letztes Jahr warst du zum ersten Mal seit 3 Monaten wieder im Restaurant. Hat dir das Essen da damals irgendwie anders geschmeckt?
Also ich weiß nicht, ob das Essen anders geschmeckt hat, aber überhaupt diese Erfahrung, mal wieder bedient zu werden, der wir uns ja jetzt gerade wieder entziehen, es gibt ja wieder keine Möglichkeit, das war schon ganz schön. Auf der anderen Seite auch da für einen Komiker natürlich total viel Potenzial, um sich darüber zu amüsieren. Ich meine, in Deutschland, da fingen ja Datenschützer schon an, einen Herzinfarkt zu bekommen, wenn man irgendwie seine E-Mail-Adresse irgendwo eingeben muss. Und dann am Anfang, zumindest bei dem Restaurant, wo ich war, da lag die Namensliste, wurde einfach von Tisch zu Tisch weitergereicht, wo man all seine Daten eintragen musste.
Ja, ich habe mal eine Situation mitbekommen, wo tatsächlich ein Pärchen das nicht unterschreiben wollte und deswegen gegangen ist und nicht gegessen hat.
Ja, gut, also jeder kann das ja für sich entscheiden. Ich finde es dann übertrieben in dem Fall. Ich bin jetzt eine öffentliche Figur und kann da trotzdem meine Handynummer draufschreiben, werde daran nicht sterben. Mir war es einfach wichtiger, mal wieder einen schönen, entspannten Abend zu haben. Zum Beispiel bei dem Abend, wo wir das erste Mal wieder essen waren, saß neben uns ein Date oder sogar ein Blind Date mit Maske und allem drum und dran. Und man merkte, dass diese Dinge, die wir ja nun mal alle erlebt haben, nämlich sich nicht mehr die Hand zu geben, keine Nähe mehr zu empfinden zu fremden Leuten, dass sich das auswirkte. Ne? Und dass sich das auf die Kommunikation dieser beiden am Nebentisch auswirkt, aber auch auf alle anderen Menschen. Also dieses fast schon absurde Pirouettendrehen auf der Straße, wenn einem einer entgegenkommt. Das ist wirklich letzte Woche passiert. Da hat ein alter Mann, ich ging einen Waldweg lang, einen breiten Waldweg. Und er war ungefähr so 2 Meter, bevor er auf meiner Höhe war, mich zu passieren. Er kam mir entgegen, streckte er seinen Arm plus Regenschirm aus. Und schob mich mit diesem Regenschirm in den Graben und sagte Abstand. Und man denkt so, was ist denn los mit den Leuten? Also ich kann verstehen, dass der sich schützen möchte. Und ja, also das ist auf jeden Fall nicht der richtige Umgang. Also irgendwie auf der einen Seite Risikogruppe sein, aber andere in den Schlamm schuppen ist vielleicht menschlich nicht so gelungen. Und außerdem ist auch diese Panik in der Realität der Leute nicht nachvollziehbar. Also natürlich ist es eine Situation, die man Respekt zu handeln hat. Es ist eine Situation, wo auch der Respekt vorherrschen muss, dass man Abstand zu Menschen hält. Aber ich war locker 2 Meter von dem Mann weg. Und trotzdem schlug der mich mit seinem Knirps. Ich bin gespannt, wann, sagen wir jetzt mal, Corona wäre morgen vorbei, ja. Victoria.
Ja.
Dann wäre ich sehr gespannt, wann sich die Dinge, die sich in unser Gehirn gefressen haben, dieses nicht mehr die Hand geben, nicht mehr umarmen, die Maske irgendwie so halb dann im aufknuddeln oder noch im Gesicht haben, wenn man sie eigentlich gerade nicht mehr haben soll, wenn man allein ins Auto gestiegen ist, die Maske drauf. Diese ganzen Dinge, die jetzt plötzlich omnipräsent in unserem Leben sind, wie lange die weiter existieren werden?
Ich denke, die werden noch eine Weile existieren, weil für viele ist es auch Alltag geworden und Normalität. Und auch zum Beispiel, dass man auf der Arbeit Kollegen oder Kolleginnen nicht mehr umarmt. Viele sehen das eher als Vorteil, weil sie davor auch schon die Kollegen nicht gerne umarmt haben.
Übergriffige Chefs fallen jetzt noch mehr auf, das ist richtig. Aber ja, nee, aber es ist natürlich schon, ich weiß noch, dass letztens, ich mache mal ein TV-Projekt für Vox und dort werden wir sehr engmaschig getestet, weil das nun mal ein aufwendiges Projekt ist. Da sind irgendwie 100 Leute beteiligt und da darf halt kein Krankheitsfall auftreten. Wenn da irgendjemand Corona bekommt, wäre es eine Katastrophe, weil dann müsste alles unterbrochen werden und so weiter. Und da hat mir einer der Teilnehmer, meiner Kollegen, letztens die Hand hingehalten zur Begrüßung und hat mich dann so halb umarmt. Und ich stand da stocksteif, unbewusst. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich merkte nur, dass es eine ganz seltsame Situation ist, weil ich gefühlt seit 8 Monaten niemandem mehr die Hand gegeben habe. Und er dann auch sagt, du kannst doch beruhigt sein, wir sind doch alle getestet. Und er hatte recht. Aber trotzdem war es eine seltsame Situation. Und es gab ja zum Beispiel in Holland dann jetzt die Bemühungen, einen sogenannten Kuschelpartner zu bekommen, wenn man Single ist. Da konnte man sich auf einer Online-Börse melden, sich gegenseitig seinen Test schicken und dann sich treffen zum Kuscheln, weil Menschen nun mal, das muss man ja auch sagen, ich bin verheiratet, ich lebe mit meiner Frau zusammen, wir haben das Maß an Nähe, was man als Mensch vielleicht auch ein bisschen zum Glücklichsein braucht, haben wir miteinander. Aber wenn du Single bist seit vielen Jahren und dann die Corona-Krise ausbricht und du hast gar keinen mehr, da ist diese Situation, glaube ich, noch viel bedrückender. Und in Holland haben sie es dann so gewählt, dass man sich einen sogenannten Knuffelmartier suchen konnte. Und allein das Wort können sich nur Holländer ausdenken. Ich finde Knuffelmartier schon so wunderbar.
Oder Knuffelkontakte oder so. War
Knuffelkontakte auch, Knuffelmartier. Ich hoffe, dass viele Menschen ihren Knuffelmartier gefunden haben.
Das hoffe ich auch sehr. Zu Gast bei mir heute Bastian Mielendorfer, Comedian, Podcaster, Autor und ehemaliger Kandidat bei Wer wird Millionär. 2010 war das. Du hast 32.000 Euro damals gewonnen und bei der Frage, hast du deinen Vater angerufen? Er war dein Joker. Welche Frage war das denn nochmal genau? Kannst du bitte erzählen?
Ich versuche sie trotz Sprachfehler rüberzubringen. Die Renaissance ist die Wiedergeburt der ... war die Frage. Und ... sollte man ersetzen durch Gotik, Mittelalter, Antike oder Barock. Ich in meiner natürlich humanistischen Grundbildung, die ich von zu Hause mitbekommen habe, habe ja auch sofort ins Gesicht gebrüllt: Barock, Barock, Barock. Und ich kann ihm bis heute dankbar sein, dass er wahrscheinlich in dem Moment gedacht hat, was für ein Idiot, und mir so massiv geholfen hat, wie selten irgendjemandem im Rahmen dieser Sendung, weil er dann sagte, Sie sollten telefonieren, Sie sollten telefonieren. Und dann habe ich meinen Vater angerufen und für den war es natürlich erstmal peinlich, dass ich für 8.000 Euro angerufen habe. Er hat dann vor, glaube ich, 9 Millionen Menschen gesagt, was für eine Schande ich für unsere Lehrerfamilie bin. Aber scherzhaft, er ist eigentlich ein ganz liebenswerter Kerl, aber er konnte wirklich nicht glauben, dass ich für so eine Popelfrage anrufe. Und als er dann die Antwort ins Telefon gehustet hat, hat er direkt aufgelegt, ohne viel Glück oder sonst was. Und das hat so viel Aufmerksamkeit erzeugt, dass danach Leute Lust hatten, oder beziehungsweise ich habe erzählt, ich hätte eine Buchidee über das Leben eines Lehrerkindes. Und das Buch wäre schon fertig, bräuchte nur noch einen Verlag. Und dieser Verlag meldete sich dann und einige andere auch und schrieben, bitte schick uns mal dein Buch. Und ich hatte nichts. Und das war eine sehr unangenehme Situation.
Wie, du hast es einfach da gesagt, einfach nur, weil du ein bisschen Aufmerksamkeit da gebraucht hast von wirklich Verlagen, damit sie auf dich aufmerksam werden, oder war es einfach nur ein Scherz?
Ich habe gedacht, das ist eine geile Story, warum soll man es nicht einfach mal erzählen? Was soll schon passieren? Da wird sowieso keinen mehr interessieren nach Wer wird Millionär. Und als dann wirklich Verlage anriefen, ging mir der Arsch aber auf Grundeis, weil ich einfach nichts hatte. Und das war eine sehr bedrückende Situation. Ich habe mich da hingesetzt, die ersten 100 Seiten des Lehrerkindes geschrieben und dahin geschickt. Und die Verlage wollten es wirklich machen. Und dann erschien dieses Buch und war am Anfang, glaube ich, die Erstauflage waren 5000 Stück. Und mittlerweile ist es doch deutlich mehr geworden.
Zwei Sachen habe ich mir gerade notiert. Erste Sache, die Antwort bei Wer wird Millionär damals war Antike, oder?
Natürlich, da merkt man die humanistische Bildung. Respekt.
Das war Kunst-LK.
Genau. Ich hatte leider nie Kunst-LK, aber es ist mir trotzdem bis heute etwas peinlich, dass ich es nicht wusste.
Ja, und die zweite Sache. Du hast mal bei Markus Lanz im ZDF 2013 gesagt, eigentlich hat sich mein komplettes Leben durch eine beknackte Quizshow geändert.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu ehrlich, aber ja, stimmt. Ja, mein Gott, ich war Kellner und Psychologiestudent und ich habe nie auch nur eine Sekunde meines Lebens darüber nachgedacht, ernsthaft Autor oder ernsthaft Komiker zu werden. Ich bin zu Poetry Slams gegangen und habe ein paar lustige Geschichten vorgelesen. Das war's, mehr war's nicht. Und ich habe das nie für ein realistisches Szenario gehalten, dass ich jemals die Chance bekommen würde, bei einem großen Verlag ein Buch zu schreiben, eine Fernsehshow zu machen oder sonst irgendwas. Und ich bin in all diese Dinge wirklich wie ein Hochstapler reingepurzelt und reingestolpert. Und ich bin sehr dankbar über die Zufälle, die mein Leben mir geschenkt hat. Weil es ist nichts anderes als Zufall.
Ja, Wahnsinn. Du hast mehrere Bücher über das Leben als Lehrerkind geschrieben. Du wurdest in Shows eingeladen, eigenes Bühnenprogramm. Harald Schmidt, Markus Lanz, Kölner Treff. Du hast einen Podcast. Du warst von 0 auf 100 im Rampenlicht. Wie war das für dich?
Ich bin Westfale, weißt du? Also,
was heißt das denn?
Ja, das heißt, dass ich jetzt nicht so der Typ bin, der von seinem Nachbar den Handkuss erwartet. Also, ich bin immer noch mit genau den gleichen Leuten befreundet, wie ich vor 10 Jahren befreundet war. Und ich bin immer noch mit der gleichen Frau verheiratet, mit der ich vor 10 Jahren schon zusammen war. Und das hat sehr viel geerdet und erdet auch bis heute sehr viel. Also, zum Beispiel der Erfolg der Podcasts oder so. Da sagt meine Frau immer zu, völlig egal, ob du irgendwie unter den Top 20 aller meistgehörten Podcasts in Deutschland bist, du bist einfach nur einer, der eine Stunde Scheiße in der Woche labert. Ne? Und bild dir nicht so viel darauf ein. Sie hat völlig recht. Und das hilft mir sehr, bei all den Dingen, die mir passiert sind, am Boden zu bleiben.
Das ist sehr schön zu hören. Das heißt, du fühlst dich jetzt nicht wirklich als Promi oder sowas?
Überhaupt nicht. Also klar werde ich so immer präsentiert und dann bei irgendwelchen Veranstaltungen wird ja diese Promis bla bla sind da. Ich fühle mich in diesen Aufzählungen aber immer wie ein Fremdkörper.
Okay.
Und ich finde auch dieses ganze Prädikat, es gibt für mich Promi ist sowieso sowas. Es gibt Stars und da spreche ich dann von Figuren wie Brad Pitt oder so und alles, was dahinter kommt, ja mein Gott, wir sind Unterhalter. Ne? Also wir sind in einem Kosmos, in dem man Menschen nur mal unterhält. Das ist mein Job.
Ich habe so ein paar Sachen.
Auf verschiedene Medien.
Genau. Und ich habe so ein paar Sachen gerade ja aufgezählt. Welche von all diesen Jobs machst du denn am liebsten?
Schwer. Habe ich mir letztens auch die Frage gestellt. Die Bühne fehlt mir schon sehr, sehr, sehr. Ich bin sehr, sehr gerne Bühnenkomiker. Ich finde, das gibt kaum, also die größten Shows, die ich erlebt habe, war zum Beispiel die XXL-Nacht in Köln hier, 1Live XXL-Nacht, die habe ich 2-mal gespielt mit 15.000 Menschen. Das ist schon ein Gefühl, das man sich nicht wirklich vorstellen kann, wie es sich anfühlt, wenn 15.000 Menschen nur dich anschauen. Das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Das würde ich auch gegen nichts eintauschen wollen. Mhm. Aber ich mache das mit dem Podcast auch sehr, sehr gerne. Bücher schreiben, grundsätzlich ja, aber es ist, wie man im Englischen sagt, oft ein Pain in the Ass. Also man muss schon zwischendurch, ja, weil man hat dieses Datum und bis dahin muss und muss und muss und das ist teilweise schon sehr quälend, weil man nachts wach liegt und denkt, wow, ich habe das Buch noch nicht fertig. Und bei diesen ganzen anderen Jobs, die ich mache, der Podcast ist aufgenommen, der ist fertig, die Fernsehshow ist aufgenommen, die ist fertig, die Bühnenshow ist geschrieben, die führe ich auf, die ist fertig. Das ist etwas einfacher für mich, weil ich nicht jedes Mal das Gefühl habe, dass man wie so Sisyphus immer wieder den Berg hoch muss. Mhm. Und das ist bei Büchern anders. Ich würde wahrscheinlich sagen, Podcast und Comedy sind so die Steckenpferde.
Spielt denn für dich auch eine Rolle, wie viele Leute zuhören oder lesen?
Naja, also ich bin kein ausgewiesener Narzisst, aber natürlich ist es schön, umso mehr Menschen einem zuhören, weil man das Gefühl hat, dass das, was man tut, Anteil bekommt. Und da kann sich keiner von frei machen. Trotzdem bin ich jetzt niemand, der jede Woche in die iTunes-Charts schaut oder der irgendwie neidisch zu den Kollegen rüberschaut und sagt, wow, hier bei Luke Mockridge sind 15.000 und bei mir nur 1.000 und was mache ich falsch und so, das ist ja Quatsch. Also ich kann verdammt nochmal dankbar sein, dass ich von dem, was ich tue, so leben kann, wie ich lebe und dass ich selbst in einer solchen Situation wie der jetzigen, also dieser Pandemie, keine so schlimmen wirtschaftlichen Sorgen haben musste. Da ging es vielen Menschen, die deutlich härter arbeiten als ich, deutlich schlechter.
Bastian, wir müssen über deinen Wikipedia-Artikel sprechen.
Ja.
Du hast ihn selbst geschrieben.
Ich habe ihn nicht selbst geschrieben.
Nicht?
Ausnahmsweise nicht, nee. Nee, so, wie ich schon sagte, so sehr narzisstisch bin ich nicht. Warum? Sind
Weil
da schlimme Rechtschreibfehler drin?
Ich habe das in einem Interview gehört. Du hast es selbst gesagt, du hast einen Wikipedia-Artikel geschrieben.
Ach, das war ein Scherz. Natürlich
Ach so, okay.
Nicht. Nein.
Da bin ich
nein, nein,
drauf reingefallen.
Also, das wäre wirklich, das wäre, nennen wir es mal, wenn man Diagnostiker in einer narzisstischen Impulsstörung sehen würde, dann wäre den Wikipedia-Artikel über sich selber schreiben schon ganz oben. Ich bin mir relativ sicher, dass viele Influencer das bestimmt auch machen.
Okay, aber konntest du da irgendwann mal drüber gehen und schauen, stimmt das so alles? Ich korrigiere an dieser oder anderen Stelle.
Wenn du so, ich war, also ob das einfach nämlich alles wahr ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ehrlich gesagt, irgendwann habe ich ihn mal gelesen und es klang jetzt alles nicht so schlimm. Lange Zeit war das Bild, was dazu veröffentlicht wurde, da sah ich wirklich ungelogen aus wie Hella von Sinnen. Ich bin ganz froh, dass es mittlerweile getauscht wurde und dass so ein zumindest halbwegs erträgliches Foto von mir dabei zu sehen ist.
Wenigstens das. Wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft schaust, was wünschst du dir, was in dem Wikipedia-Artikel über dich drinstehen sollte? Beruflich.
Oh, wow. Du stellst wirklich schwere Fragen, Victoria, das muss man mal sagen. Das ist nach einer langen und erfolgreichen Karriere als Unterhalter setzte er sich zu seinem 65. Lebensjahr zur Ruhe, um in der Toskana Olivenöl zu keltern. Kältert man Olivenöl, weiß ich nicht. Aber ja,
das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild, kann ich mir auch sehr gut vorstellen und bringt ein bisschen Ruhe rein, dieses dynamische Gespräch jetzt. Also sehr schönes Bild, aber lass uns doch mal noch mal kurz auf die Gegenwart gucken. Was machst du denn gerade aktuell? Dein Buch ist jetzt seit 2 Monaten draußen, hast du gesagt, das Corona-Tagebuch. Die große Pause. Was machst du denn jetzt?
Ich mache gerade eine Fernsehshow für Vox mit Guido Maria Kretschmer zusammen. Die heißt Showtime of My Life, Stars gegen Krebs und basiert ehrlich gesagt schon ein bisschen auf meinen persönlichen Erfahrungen. Also sie geht nicht um meine persönlichen Erfahrungen, aber ich habe dort mitgemacht wegen dem, was mir passiert ist, weil ich im nächsten Familienumfeld leider einige Krebserkrankungen erlebt habe und nun mal auch meine Mutter dahin verloren habe. Und die wird am 1. und 2. Februar abends um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen sein. Und diese Show ist relativ außergewöhnlich, weil sich dort die Akteure, 8 Frauen und 8 Männer, am Ende ausziehen werden.
Mhm. Ja. Was sagt deine Frau dazu?
Sie hat erst stark abgeraten, weil sie gesagt hat, ich habe nun mal leider den Oberkörper eines 50-jährigen Religionslehrers.
Ach,
aber
Mensch.
Das ist leider wirklich wahr. Sie hat völlig recht. Aber es geht um den guten Zweck. Es geht nämlich bei Männern darum, auf Hodenkrebs aufmerksam zu machen. Und die Message der Show ist, wenn wir Promis in Anführungszeichen bereit sind, uns auszuziehen, warum seid ihr nicht bereit, euch bei eurem Arzt auszuziehen? Und es ist nun mal so, dass ganz viele junge Männer nicht zur Hodenkrebsvorsorge gehen, obwohl es mit Abstand die häufigste Krebsursache bei jungen Menschen ist, bei Männern. Und viele wissen das nicht. Und ich habe da in dem Podcast schon drüber gesprochen, habe lustigerweise vor 2 Tagen noch eine E-Mail von jemandem bekommen, der aufgrund dieser Erzählung von mir, von dieser Show, dass ich dort teilnehme, zu seinem Arzt gegangen ist und bei ihm wurde Hodenkrebs festgestellt. Und er ist jetzt operiert worden und es geht ihm gut. Und dieses Aufmerksammachen darauf, auch mit einem Augenzwinkern, weil wir sind alles keine Athleten, wir sind alles die Jungs, die da mitmachen. Faisal Kawusi ist dabei, da sind Jochen Schropp ist dabei, da sind Männer ganz unterschiedlicher Couleur bei, aber keiner von denen ist jetzt von Gott aus Marmor geprügelt worden. Und jeder von uns muss sich sehr überwinden, das zu tun, weil das keinem von uns leicht fällt. Und es ist sehr schön inszeniert. Guido führt durch die Sendung und das Gleiche passiert auch bei den Frauen mit dem Thema Brustkrebs. Und das ist das Nächste, wo ich das nächste Mal größer im Fernsehen zu sehen bin. Und sonst freue ich mich drauf, dass ich hoffentlich bald wieder auf Tour sein werde, sobald es irgendwie wieder geht.
Wir wissen es alle nicht,
das wissen wir beide ja nicht, wann das so sein wird, richtig.
Dann nochmal ganz kurz zum Schluss. 3 Dinge, die du dir persönlich für das Jahr 2021 wünschst.
Normalität, Gemeinschaft und ein verdammt geiles Konzert.
Das klingt in meinen Ohren wie Musik. Wir haben heute das Corona-Jahr 2020 gemeinsam Revue passieren lassen mit Bastian Bielendorfer. Er hat ein neues Buch, eine Art Corona-Tagebuch, das heißt Die große Pause. Bastian, ich danke dir für die Zeit und für das Gespräch.
Ich danke dir. Danke, Victoria.
Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann. In der Technik Alexander Kote. Ich bin Victoria Merkulova und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.